Liebe Schwestern und Brüder von der Krishona Interlaken, ich lade Sie herzlich ein, mit mir das Wort Gottes zu öffnen. Wir lesen im ersten Brief von Petrus das erste Kapitel, die ersten 9 Verse. 1. Petrus 1, 1 bis 9. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden, Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben gegeben. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass dieses Wort der Wahrheit uns alle stärkt in unserem Glauben, so dass wir fröhlich mit dir unterwegs sind und an deinem Reich bauen. Amen. Liebe Freunde in Interlaken, vor einem Jahr und einem Tag habe ich das letzte Mal in der Schweiz zu dem gleichen TSC-Sonntag Anlass gepredigt in einer Gemeinde im Kanton Zürich, Krishona Gemeinde im Kanton Zürich. Das war der letzte Tag. Am Montag wurde bei uns alles geschlossen in Mulhouse und in ganz Frankreich. Totales Lockdown. Wir waren eingesperrt. Wir hatten nur 6 Gründe, um rauszugehen. Wir mussten jedes Mal ein Papier ausfüllen und durften nicht länger als eine Stunde herausgehen. Nun ist fast ein Jahr begonnen seit dieser Covid-Krise und ich möchte gerne zu diesem Thema anhand dieses Textes vom ersten Petrusbrief mit Ihnen nachdenken. Die Kirche und Covid. Chancen, Risiken und Chancen. Ich stelle Ihnen 5 Risiken und 5 Chancen vor. Vor einem Jahr habe ich eine Karikatur in einer Zeitung gelesen. Da war Gott und der Feind Gottes, der Teufel, die miteinander geredet haben. Der Teufel sagt zu Gott, dieser Virus hat geschafft, was ich nie geschafft habe. Alle Kirchen wurden geschlossen. Darauf antwortet Gott, ja, aber in jedem Haus ist eine neue Kirche entstanden. Anhand dieser Karikatur merken wir die Risiken, aber auch die Chancen, die uns diese Krise mit sich bringt. Zuerst stelle ich Ihnen die 5 Risiken vor und nahe die 5 Chancen. Risiken. Risiko Nummer 1, Christen verlassen die Gemeinde. Welche Menschen kommen nicht mehr zu Ihnen in die Gemeinde? Sind das die Menschen mit einem Gesundheitsrisiko? Sind das die Menschen, die am Rand der Gemeinde sind? Sind das die Konsumenten des Gemeindeprogramms, die hin und da wieder erscheinen? Sind das unsere Kontakte, die noch nicht zum Glauben an Jesus gefunden haben, die nicht bekommen? Welche Altersgruppe ist davon betroffen, die nicht mehr in die Gemeinde zurückkehrt? Sind das eher die älteren Menschen? Oder sind das eher die Menschen meines Alters? Oder sind das die Jungen? Welche Gruppe fehlt Ihnen in der Gemeinde und kommt nicht mehr zurück? Das ist ein Risiko dieser Krise. Christen verlassen die Gemeinde. Zweites Risiko, die Anbetung des Lebens. Im Laufe dieses Jahres haben wir eine ungeheure Anbetung des Lebens erlebt. Ja, was heißt da Leben? Ich meine nicht das nackte Leben, unsere biologische, unsere körperliche Existenz. Die Gesundheit wurde zum goldenen Kalb erwähnt, wie das ein Arzt in der Zeitung bei uns geschrieben hat. Unsere Definition des Lebens ist eine nur biologische Definition geworden, eine Überlebensdefinition. Aber nach einem Jahr haben alle Menschen gemerkt, dass diese Lebensdefinition uns nicht trägt. Das nackte Leben, die nackte biologische, physische Existenz kann nicht das volle Leben im vollen Sinne sein. Wir wissen es als Christen. Die Definition des Lebens ist gebunden an den Schöpfer, der das Leben, der uns geschaffen hat. Das ist die Definition im eigentlichen Sinne des Lebens. Ein Leben mit Jesus Christus, der sich als Weg, Wahrheit und Leben bezeichnet. Ein Leben in der Fülle, Johannes 10, 10, ist nur möglich im Sinne des Lebens mit Jesus Christus. Das ist die zweite Gefahr, die Anbetung unserer physischen Existenz. Drittes Risiko, keine ethische Diskussion. Die Lebensdefinition wurde reduziert auf unseren Körper und damit erschwerte sie auch eine ethische Diskussion. Was ist nun eigentlich jetzt prioritär im Lockdown? Die Gesundheit, da sind alle ziemlich sicher drauf. Sind es die geistlichen, religiösen Bedürfnisse? Oder ist es die Schule, die Ausbildung, sodass die Schüler und die Studenten wieder zurückkehren können? Oder ist es auch dann die Wirtschaft? Beim ersten Lockdown vor einem Jahr war das ziemlich noch alles klar. Aber schon beim zweiten Lockdown spürte man, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft weiterhin leben kann. In anderen Ländern sind die Fragen ganz anders. Im globalen Süden, zum Beispiel in Indien, da ist es zuerst die wirtschaftlichen Bedürfnisse gehen vor, weil die Armen müssen arbeiten, sodass sie nicht verhungern. Das ist das dritte Risiko, keine ethische Diskussion. Das vierte Risiko ist die Privatisierung des Evangeliums. Das wird sehr gut erläutert an dieser Karikatur, die ich erwähnt habe am Anfang meiner Predigt. Das Positive an dieser Krise ist und an diesem Lockdown, das Evangelium kann sich verbreiten über all diese sozialen Medien, über Internet. Sie haben jetzt auch verschiedene Gottesdienstformate wahrscheinlich erlebt, über Zoom oder über andere Hilfsmittel, Videogottesdienste und so weiter und so fort. Und es kann sein, dass so viele Menschen, die Jesus nicht, Christus nicht kennen und nicht ihre Füße in unsere Gemeinderäume setzen würden, jetzt plötzlich dabei sein können und so einen Gottesdienst erleben können und mit dem Evangelium konfrontiert werden können. Das ist die Chance. Das Risiko ist aber, dass das Evangelium immer mehr in den privaten Raum oder in den religiösen Raum eingesperrt wird. Ja, ja, ihr könnt schon fromm sein, aber nur bei euch zu Hause oder nur in euren Gebäuden, in euren Kapellen oder in euren Kirchen. Das ist eine große Tendenz in unserer säkularisierten Gesellschaft, dass das Religiöse oder natürlich für uns unser Glaube an Jesus Christus immer mehr in den privaten Raum eingesperrt wird. Das heißt damit auch, dass das Evangelium dann nicht mehr an die Öffentlichkeit kommt. Das ist das vierte Risiko. Wir privatisieren das Evangelium, damit kommt es aber nicht mehr zur Verbreitung des Evangeliums. Die fünfte und das größte Risiko ist, wir machen weiter wie vorher in Bezug auf die Gemeinde. Diese Krise kann eine Chance sein, über unsere Gemeinde nachzudenken. Wie funktioniert unsere Gemeinde? Was hat sie gut getan? Was muss verändert werden? Oft sind unseren Breitengraden wird mit Gemeinde ein Gebäude verbunden, ein Sakralraum oder die Versammlung der Christen am Sonntagmorgen. Das ist aber beileibe noch nicht eine biblische Definition der Gemeinde. Viele Christen sehnen sich so schnell wie möglich zurückzukommen zum Zustand vor dem Covid. Und vielleicht erinnern Sie sich, als es dann wieder möglich war, dass wir wieder zum ersten Mal nach dem ersten Lockdown wieder Gottesdienste veranstalten durften oder auch die anderen Veranstaltungen gemeint, wie fröhlich wir zurückgegangen sind. Und wie viele Christen jetzt plötzlich den Wert der Gemeinde wieder neu entdeckt haben. Der Wert der Bruderliebe, der Gemeinschaft. Ja, was uns weggenommen wird, was uns fehlt, da merken wir plötzlich, wie wichtig das ist. Schade, wenn wir diese Krise nicht als Chance nutzen, um ganz neu über unsere Gemeinde und über meine Beziehung zur Gemeinde nachzudenken. Das wäre das fünfte Risiko. Weitermachen wie vorher. So, nun komme ich zu den fünf Chancen. Drei Chancen betreffen die Beziehung zu Jesus Christus und zwei betreffen die Gemeinde. Die erste Chance ist hier im Text, Vers 1, wo Petrus sagt, er wendet sich an alle Menschen, die Gott auserwählt hat. Die erste Chance ist, wir sind erwählt. Gott hat uns in Jesus Christus, durch Jesus Christus erwählt, dass wir seine Kinder sein können. Das ist ein ungeheures Vorrecht. Und diese Erwählung ist nicht eine Erwählung nach ganz schwierigen Auswahlkriterien. Es sind nicht die Besten, die auserwählt werden, sondern es ist Gottes souveräne Liebeswahl. Was uns trägt in dieser Krise, ist das Wissen, Gott hat mich auserwählt. Ich bin sein Eigentum. Und in diesem Sinne kann mir nichts passieren. Das bleibt auch in dieser Risikozeit. Die zweite Chance ist, wir haben eine lebendige Hoffnung. Sie wird in Vers 3 und 4 erwähnt. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe. Auch diese Hoffnung kann niemand zerstören. Liebe Freunde der Krishona-Gemeinde, auch in der Krisenzeit merken wir, was bleibt, was besteht. In diesem Sinne war dieses Jahr für mich eine Zeit der Trauer, weil ich vieles loslassen lernen musste. Ich musste zum Beispiel loslassen diese Idee, dass in unserer westlichen Kultur wir immer von Fortschritt zu Fortschritt gehen würden. Das wurde in Frage gestellt. Ich musste auch die Reiserei loslassen. Ich bin viel unterwegs für den Heiland in meinen Gemeinden zwischen Paris und Basel und Straßburg. Auch das musste ich loslassen. Ich musste viele Beziehungen loslassen, weil es einfach nicht mehr möglich war. Aber die zweite Chance ist, diese lebendige Hoffnung kann nicht zerstört werden. Wir müssen uns also keine Angst machen auf die Zukunft. Ich habe mich so gefreut letztes Jahr, als in unserer Gemeinde hier in Mülhus zwei Kinder geboren worden sind. Welches Hoffnungszeichen! Ich freue mich auch, dass ich weiß, dass auch dieses Jahr wieder junge Leute in unseren Gemeinden sich auf die Hochzeit vorbereiten. Welch Zeichen der Hoffnung! Die dritte Chance ist, wir sind gerettet. Vers 5. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Und Vers 9. denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Auch die Rettung kann in dieser Krisenzeit, wird nicht in Frage gestellt werden. Ein Teil dieser Rettung, dieses Heils in Jesus Christus ist schon jetzt Realität. Wir sind ganz von ihm geliebt. Alle unsere Schuld wurde uns vergeben. Aber in diesen zwei Versen ist von der zukünftigen Rettung die Rede. Eines Tages wird es auch keine Krankheit mehr geben. Eines Tages wird auch unser Körper erneuert werden. Ja, die ganze Schöpfung wird in dieses Heil eingeschlossen werden. Wir sind erwählt, wir haben eine lebendige Hoffnung und wir sind gerettet. Das sind die drei Dinge betreffend der Beziehung zu Jesus. Und jetzt noch zwei Chancen betreffend der Gemeinde. An wen wendet sich der Petrus? Er wendet hier zwei ganz kleine Wörtlein, die ganz wichtig sind für den Zusammenhang mit der Kirche, unserem Verständnis von der Kirche. Das erste Wörtlein, das er hier erwähnt, er wendet sich an die Fremden, die in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien leben. Wir sind Fremde. Das heißt, der Apostel Petrus hat eine Konzeption der Gemeinde als Fremde. Die Christen sind Fremde. Nun, was heißt das? Was ist mit diesen Menschen passiert? Sind sie umgezogen? Sind sie ausgewandert, so dass sie jetzt in einer neuen Umgebung leben, in der sie sich fremd fühlen? Nein, das ist nicht der Fall. Diese Menschen sind immer noch am gleichen Ort wohnhaft. Sie kennen ganz genau ihr Quartier und auch ihre Stadt oder ihr Dorf, wo sie wohnen. Sie kennen jeden einzelnen Stein. Aber trotzdem sind sie Fremde und haben eine Identität als Fremde. Vielleicht geht es diesen Menschen so wie mir, wenn ich nach Hause gehe zu meinen Eltern in den Rorschacher Berg am Bodensee. Ich kenne dieses Quartier sehr gut, von Kind auf bin da groß geworden, mit 17 habe ich die Ostschweiz verlassen. Und wenn ich jetzt zurückkehre, da fühle ich mich fremd, da fühle ich mich als Ausländer. Viele neue Blöcke sind entstanden, die schöne Wiese ist nicht mehr da und von den Menschen, die ich kannte, sind vielleicht noch zwei Ehepaare da, meine Eltern und ein anderes Ehepaar. Ich fühle mich fremd in der eigenen Heimat. Und so ist es diesen Menschen damals gegangen. Sie fühlen sich als Fremde, weil sie eine neue Identität durch Jesus Christus bekommen haben. Und das, liebe Freunde in Interlaken, wird auch zunehmend unsere Identität als Gemeinde sein. Wir haben eine Identität als Fremde. Die Zukunft der Christen in Europa wird auch diese Zukunft sein. Wir werden immer mehr eine Minderheit in einer säkularisierten Gesellschaft, wo Gott nicht mehr gedacht wird. Wir erleben das als Verlust. Wir erleben das als nicht normal, weil wir kommen von einer Mehrheitssituation her und werden jetzt zu einer Minderheit. Aber diese Identität, die Petrus hier beschreibt, als Christen sind wir Fremde dieser Welt, das ist eigentlich die normale Identität als Christ. Und die fünfte Chance ist nun das zweite, was die Gemeinde betrifft. Paulus Schrift sagt zu diesen Menschen, dass sie mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Oder in einer anderen Übersetzung können wir lesen, dass sie zerstreut sind in diesen Provinzen. Zerstreuung meint Diaspora. Diese Menschen haben nicht nur eine Fremdheitsidentität, sondern sie haben eine Diaspora-Identität. Sie sind zerstreut unter diesen Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das erleben wir auch immer mehr jetzt, hier in unserer Zeit, in Frankreich, haben die Protestanten das immer so erlebt. Wir waren eine verfolgte Diaspora-Gemeinde. Und auch heute noch gibt es rund 1 Million Evangelische in Frankreich. Auch heute sind wir immer noch in einer Diaspora-Situation. Das ist aber eine normale Existenz. Und wir können uns auch als Gemeinde als eine Diaspora-Gemeinde verstehen. Nun, in dieser Zeit ist es sehr wichtig, in dieser Krisenzeit darüber nachzudenken, welche sind die Modelle der Gemeinde, die vergehen werden. In Mülhus ist ja ein großes Cluster gewesen in einer unserer großen Mega-Churches, die ist dann in allen Medien gewesen, das haben sogar die Schweizer gehört und auch die anderen. Ich habe besorgte Anrufe bekommen. Diese große Gemeinde, diese Mega-Church, das ist, naja, von denen gibt es nicht viele evangelikale Gemeinden, die so groß sind, mit 2000, 3000 Menschen. Ist durch alle Medien gegangen. Diese Gemeinde stellt sich heute aber ganz kritische Fragen über ihre Art, Gemeinde zu leben. Und sie haben erkannt, dass eigentlich diese Massengemeinden wahrscheinlich in der Zukunft nicht bestehen werden in einer solchen Krisensituation. Weil wer Masse sagt, sagt auch, dass viele Konsumenten dabei sind, die früher oder später wieder weg vom Glauben kommen. Also das ist nicht ein Modell der Zukunft. Eine Gemeinde, die möglichst attraktiv sein wird, das ist sehr positiv, aber auch sie wird keine Zukunft finden, weil auch in Interlaken sind sie nicht die einzige Gemeinde. Und wenn sie versuchen, die attraktivste und beste Gemeinde vor Ort zu sein, das heißt nicht unbedingt, dass dies ein Modell ist, das bestehen wird. Weil sie haben vor Ort oder in der ganzen Region noch ganz andere Gemeinden und es wird immer eine Gemeinde geben, die noch attraktiver sein wird als die ihre. Das heißt, auch diese Attraktivitätsgemeinden werden keine Zukunft haben. Ich stelle Ihnen die vier Modelle der Gemeinde der Zukunft vor, die vier Modelle, die auch Bestand haben werden in dieser Krisenzeit. Das erste Modell ist hier das Modell, das Petrus uns vorspielt. Das ist das Diaspora-Modell. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir als Christen zerstreut sind unter der Woche. Das ist eine Realität und das ist ein normales biblisches Gemeindekonzept. Wir würden heute eher von der missionalen Gemeinde sprechen. Diaspora-Gemeinde und missionale Gemeinde meinen wahrscheinlich das Gleiche. Missionale Gemeinde heißt, ich bin dort, wo ich bin, in meinem Alltag, bin ich Christ, Jünger und Missionar. Das heißt, Gemeinde ist nicht nur, wenn wir uns am Sonntagmorgen versammeln, sondern auch montags und unter der Woche, dort, wo ich wohne, dort, wo ich arbeite, dort geschieht Gemeinde. Dort ist Gemeinde. Aber es ist in diesem Sinne auch ein Zerstreuungsmodell, ein Diaspora-Modell. Die missionale Gemeinde lebt nicht für sich selbst, sondern sie lebt für die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Wenn eine Gemeinde nur auf sich selbst beschränkt ist, um sich selbst dreht, geht das gut über mehrere Jahre hinweg, vielleicht auch Jahrzehnte, aber eines Tages wird sie sterben, weil sie nicht mehr ihren Auftrag erfüllt, nämlich für andere da zu sein, dass andere Menschen das Evangelium erleben und erfahren können. Die dritte Gemeinde der Zukunft ist die Jüngergemeinde Matthäus 28. Es genügt nicht einfach nur ein mitzulaufen in der Gemeinde oder am Rande der Gemeinde irgendwelche Dinge zu konsumieren, sondern nur die Jüngergemeinde wird erleben. Das ist die Frage, lebe ich eine solche Zweierschaft, eine solche Beziehung mit einem Bruder, mit einer Schwester, wo ich Rechenschaft über mein Leben mit Christus ablege. Und viertens, die Gemeinde der Zukunft ist die Beziehungsgemeinde. Es ist nicht die Attraktivitätsgemeinde oder die Gemeinde, die möglichst viele Veranstaltungen macht, das ist viel zu aufwendig für die heutigen Menschen, sondern die Beziehungsgemeinde, dort, wo Menschen in Beziehungen mit Christus, mit der Trinität, aber untereinander auch leben. Erste Chance, wir sind der Welt. Zweite Chance, wir haben eine lebendige Hoffnung. Dritte Chance, wir sind Fremde. Dritte Chance, wir sind gerettet. Vierte Chance, wir sind Fremde. Und fünfte Chance, Diaspora-Gemeindekonzept. Ich komme zum Schluss. Eine Krise kann dazu führen, dass wir uns dauernd gegen diese Krise auflehnen, uns beschweren, und endlich darauf warten, dass wir wieder so leben können wie vorher. Gott hat aber diese Krise erlaubt und wir sollten sie als eine Chance wahrnehmen, als eine Möglichkeit wahrnehmen, ganz neu über unsere Gemeinde nachzudenken. Ist unser Gemeindemodell nachhaltig? Wird dieses Gemeindemodell bestehen in der Zukunft? Und was können wir ändern? Verschiedene Gemeinden, die in Veränderungsprozessen sind, die ich betreue, merken, dass bestimmte Dinge jetzt ganz schnell oder viel schneller verändert werden können, weil es nicht mehr anders möglich ist. Nehmen wir doch diese Chance, um unser Gemeindemodell zu ändern. Und diese Krise ist auch eine Chance, ganz persönlich, dass ich über meine eigene Haltung zur Gemeinde nachdenke. Welche Priorität hat die Gemeinde Jesu Christi in meinem Leben? Ist das die vierte, die fünfte, die sechste oder siebte Priorität? Oder ist die Gemeinde ganz wichtig? Jahrelang haben wir gepredigt, die Gemeinde ist nicht wichtig, dass du gerettet wirst. Nur deine Beziehung zu Jesus zählt. Das stimmt alles zu 80%. Ja, der einzige Mittler ist Jesus Christus. Aber wenn du nicht vom Glauben abfallen sollst, wenn du nicht bewahrt werden sollst, dass du dich immer mehr von Jesus Christus wegbewegst, dann muss die Gemeinde ganz neu eine Priorität werden in deinem Leben. Weil die Gemeinde dich bewahrt in deinem Glauben. Weil die Gemeinde dich voranbringt in deinem Glauben. Und die Gemeinde ist auch ein wichtiges Korrektiv, weil wir lesen miteinander die Heilige Schrift. So bete ich, dass ihr, liebe Geschwister in Interlaken, euch ganz neu euch für Jesus entscheidet und für seine Gemeinde und dass ihr ganz neu und mutig Schritte wagt in die Zukunft für ein nachhaltiges Gemeindemodell. Der Heiland mit seinem guten Geist wird und kann dies wirken. Amen.